Hallo ihr Lieben, ihr könnt uns jetzt auch bei WhatsApp erreichen unter der Rufnummer 0160 410 7609. 0160 410 7609.
Linsenstraße.
Es ist Donnerstag, der 5. Februar, und hier ist eure Linsenstraße mit Klaus Winzer.
Und Rebecca Simoneit-Barum. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Denn heute geht es um einen Charakter in der Lindenstraße, den wir noch gar nicht richtig besprochen haben, obwohl sie oder uns auch dieser Charakter Lisa Hofmeister die ganze Zeit begleitet hat, über die 34, 35 Jahre, ne?
Ja, und sie ist auch schon in mehreren Folgen aufgetaucht, ob in Anbändelung mit Alex oder eben auch schon in ihrer Rolle als Ehefrau oder zukünftige Ehefrau von Murat. Da hatten wir die Folge, in der es um ihr Kind ging, Paul, du erinnerst dich, und die Eltern von Murat, die sie belogen hat. Und hier sind wir jetzt in den Anfängen der kleinen Lisa, die so herrlich gespielt wurde von Sontje Peplow, ganz speziell herzzerreißend in dieser Folge, die so den Höhepunkt der Jahre des Martyriums, das Lisa mitgemacht hat mit ihrer gewalttätigen und irgendwie gestörten Mutter, die das auch super gespielt hat, die Schauspielerin, also wirklich von allen über die Jahre sehr glaubhaft, sehr authentisch. Ja, und das hat uns ganz schön mitgenommen heute.
Ja, ich habe nämlich in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, sagt mal, welche Folge meint ihr eigentlich ist ganz wichtig für den späteren Charakter oder die charakterliche Entwicklung im Laufe von Lisas Leben? Und da habt ihr uns diese Folge genannt. Das ist nämlich die Folge, über die wir heute sprechen werden. Und jetzt muss ich gerade mal wieder in meine Notizen hineinschauen. Ich bin froh, dass ich mir immer alles aufschreibe, denn es ist die Folge 397 aus dem Jahr 1993, genau gesagt der 11.7. Und bei ARD Plus ist es die Staffel 8, die Folge 33. Vielen Dank für den Tipp aus der WhatsApp-Gruppe. Dafür ist sie da. Wunderbar, ihr Lieben.
Absolut, so kann es weitergehen. Und die Folge heißt Tiefe 2. Und wir werden miteinander erfahren, was es damit auf sich hat. Wir sind in den 90ern, auch Iffy kommt vor und ist ein richtiger Backfisch zu der Zeit. Also Wahnsinn, so zwischen, ja, in so früh pubertärendem Gehabe von Iffy mit Momo, die Pussiererei. Ja, man sieht wirklich, also Iffy ist so im Übergang zur Frau, also wirklich aber auch noch im Übergang.
Aber noch ist sie anstrengend.
Noch nichts richtig.
Noch ist sie
sehr
anstrengend.
Sehr anstrengend, ja. Aber beginnen wir mal von vorne.
Ja, es ist morgens. Amelie von der Marwitz, eine ja unserer Lieblingsfiguren, ne? Die Fans lieben sie heiß und innig. Immer wenn gefragt wird, was ist euer Lieblingscharakter in der Lindenstraße, wird immer unsere wunderbare Anna Telloren genannt, Amelie von der Marwitz. Sie kommt aus dem Bad, gerade aus der Dusche, sagt, das Bad ist frei. Und dieser ist, wie sie auch bemerkt, fleißig. Und wir denken, was macht die Lisa da eigentlich?
Ja, und Lisa ist handwerklich, also mit Handarbeiten beschäftigt, und Frau von der Marwitz meint, dass Lisa ihr irgendwie einen Bartvorleger knüpft oder häkelt oder flechtet.
Aus alten Bettlaken, das findet sie ja so toll, aus alten Bettlaken flechtet sie Zöpfe, ne? Zöpfe. Ja. Und dadurch entstehen Streifen, die dann, wie Frau von der Marwitz auch zeigt, zusammengelegt werden, also mit Zwirn zusammengenäht werden, um dann einen Bartvorleger damit zu machen. Das zumindest hat Lisa Amelie von der Marwitz erzählt. Wir wollen noch nicht vorhergreifen, wofür sie das braucht, aber es wird auf alle Fälle kein Bartvorleger werden.
Nein, leider nicht, leider nicht.
Das sehr kreative Kind, und Lisa ist eigenartig still, sie reagiert kaum auf Amelie, und als Amelie aus dem Raum ist, versteckt sie auch noch irgendwie einen Brief in ihrem Schulranzen. Also es ist alles sehr eigenartig. Was meinst du, wie alt war damals unsere Sontje Peplow?
Also allerhöchstens 11 Jahre alt, denn sie ist ein paar Jahre jünger als ich und war, glaube ich, 10, als sie angefangen hat. Also das war wirklich noch eine sehr junge Sontje Peplow, denn 93 bin ich im Laufe des Jahres dann irgendwann 16 geworden. Ich sehe aus wie 12,5 da. ja, es war damals alles später. Also gefühlt war ich da 14, aber wenn das wirklich, war das wirklich 93? War das nicht 92? Also ich glaube fast, dass wir erst.
Es war der 11.07.1993.
Ja, ja. Eigenartig, ja. Also ich hätte, ja gut, aber Iffi wird ja dann auch recht bald schwanger und alles geht los.
Ja.
Ja, dann, also höchstens 12 war die Sonntje, höchstens 12.
Also raus aus der Wohnung von Frau von der Marwitz und jetzt ins Treppenhaus. Da stehen Onkel Franz und Herr, ich glaube, ich habe es richtig verstanden, Herr Eggert, ne, sein nationaldeutscher Kollege mit dem nationaldeutschen Schäferhund.
Hermann der Zweite.
Genau, Hermann, wie wir später erfahren, Hermann, da habe ich sehr gelacht. Hermann der Zweite. Ich stelle mir immer vor, man ruft seinen Hund, Hermann der Zweite, kommen Sie bitte her.
Ja, also wir nennen ja Rachels Dackel immer Hubert.
Hubert.
Ja, die heißt ja Ruby. Ja. Aber bei uns kriegen die Hunde dann immer so 10 Namen dazu, so Variation. Und Ruby nennen wir dann Hubert, Hubebu, Hubelu, Hubeschuh. Also Hubert hat sich irgendwie etabliert.
Ich habe meine Mutter erlebt, die rief immer bei uns in der Straße, Hermann, Hermann, Hermann. Und dann kam irgendwie so ein 4-Jähriger um die Ecke. Das fand ich auch sehr lustig.
Ja, der Trend geht hin wieder zu klassisch längeren Vornamen.
Ja, und Helga ist gar nicht begeistert, weder von dem Hund noch von Onkel Franz und Herrn Eckert, aber die beiden wollen erstmal rein in die Wohnung und erstmal ein leckeres Frühstück zu sich nehmen, ne? Wie das Onkel Franz so seine Art ist.
Ja, die stalken ja so ein bisschen Klausi, ne?
Die sind in Beobachtung.
Ja, weil Klausi hat eben diesen Nazi-Skandal gerade hinter sich. Da laufen eben auch noch Ermittlungen. Er hat auch Ursula ja mit Schmierereien und auch Drohungen oder so belästigt. Das erfahren wir nochmal gleich.
Ja,
also deswegen lungern die da schon rum.
Ja. Aber Frau von der Marwitz ist inzwischen alleine zu Hause und schmeißt Sachen in den Papierkorb und entdeckt dabei einen zerrissenen Brief, den sie zusammensetzt und den sie sehr seltsam findet, wie sie uns erzählt oder ganz kurz sagt. Bevor wir dann jetzt ins Reisebüro kommen, und da kommt jetzt Herr Dr. Pichelsteiner. Sag mal, hat der irgendwas mit Zorro zu tun?
Ja, ich habe auch gedacht, ist das nicht sogar Zorros Bruder?
Nicht Vater?
Nein, hallo, der ist doch noch nicht so alt. Das wäre, wenn ein Bruder gewesen. Also kann sein, dass wir uns da wieder völligen Unsinn zusammenschustern und es ist nur ein Zufall. Aber ich meine, das irgendwie mal gehört zu haben, dass das der Bruder ist von Zorro.
Zu Hause bei unseren Hörern und Hörern geht jetzt wieder ein Aufschrei durch die Wohnung.
Genau, die wissen gar nichts.
Die wissen überhaupt nichts.
Die Amateure.
Aber ihr Lieben, ihr werdet es schreiben. Alles wunderbar. Ja, also der Herr Dr. Pichelsteiner seinerseits ist jetzt die Rechtsvertretung von Klaus Beimer, ne? Und kommt jetzt zu Helga und die hofft, dass er sich des Falles annimmt. Und es geht wohl um Klaus und seine Taten im rechtsextremen Bereich, ne? Und die Amelie, die ist jetzt aber schnell mal zur Gabi gegangen ins Café Bayer, um ihr diesen zerrissenen Brief von Lisa, den diese an ihre Mutter geschrieben hat, zu zeigen. Ja, und Amelie versteht das gar nicht genau, denn sie hat das Gefühl, Lisa fühlt sich ja sehr wohl bei ihr, denn sie hat immerhin angeboten, auch schon eine zweite Badematte zu machen. Und ja, die beiden sind so ein bisschen ratlos, denn sie haben das Gefühl, denn in dem Brief steht auch, Mama, ich habe dir schon so viele Briefe geschrieben, du meldest dich gar nicht.
Also das alles ist sehr beunruhigend, weil es etwas nicht ist, was ist es, ein Kontrollverlust, sowohl für Gabi als auch für Amelie, denn sie glauben, sie haben das Beste getan, sie haben das Kind aus den Fängen dieser Mutter befreit und tun ihr Bestes und die Kleine wirkt eigentlich zufrieden und auf einmal dieser Brief, dass das Kind todunglücklich ist, dass sie Sehnsucht hat nach der Mutter. Das ist auch ein Schock in dem Moment. Ne? Die sind hilflos und wollen dafür natürlich eine Lösung haben und möchten sich kümmern.
Und Gabi sagt, sie ruft sie jetzt am besten mal oder im Laufe des Tages am besten mal an und spricht mit ihr. Denn wenn Lisa so eine Sehnsucht hat und noch nicht mal ihre Briefe beantwortet, das ist ja wohl das Allerschlimmste. Also die müsste doch wenigstens dann die Briefe beantworten, ne?
Ja, und wenn ihr die Lindenstraße verfolgt habt insgesamt, dann wisst ihr ja, was für schwere Zeiten Lisa durchgemacht hat mit ihrer Mutter, dass es auch immer wieder nicht nur zu körperlicher Gewalt kam, sondern eben auch zu psychischer Gewalt. Dieser wird uns am Ende der Sendung auch nochmal begegnen. Also die Mutter hat Lisa sehr oft beleidigt, niedergemacht, ihr das Gefühl gegeben, eben
nutzlos. Und geschlagen,
nutzlos.
Ja, auch geschlagen.
Ja, ich sag ja, aber es war nicht nur körperliche Gewalt, es war eben auch psychische Gewalt, psychischer Missbrauch, sie niederzumachen, wie nutzlos sie ist, was für eine Plage Lisa ist für das Leben der Mutter. Und dazu dann eben auch noch verprügelt, einfach wehgetan, Narben zugefügt, Verletzungen, also absolut grauenhaft.
Ifike ist ja inzwischen gut, die wohnt im Wohnwagen, im Hinterhof, wie man im nächsten Bild sieht.
Ja, die Flodders.
Das sieht ein bisschen aus wie Bullabü.
Ja, ja, das ist ja das Ei von Zorro. Das ist ja eigentlich Zorros Ei, dieser Wohnwagen, dieser Camping, der da steht. Und Iffy und Momo sind frisch verliebt, ziehen sich darin immer zurück und hatten da ja auch eben auch ihr erstes Mal. Oder vielleicht kommt das jetzt auch noch, ich weiß nicht genau, in welcher Timeline wir sind. Aber die nerven gerade so richtig, ne? Knutschen überall rum und haben nur Augen und Ohren füreinander. Und Andy, der gerade wieder in einer Krise ist mit Gabi, Leider zerrt Iffy da aus dem Wohnwagen und sagt, hier, du kommst jetzt nach Hause, es reicht. Und er will sie auch mitnehmen nach Spanien. Also das ist irgendwie gerade so der Plan von Andy, dass er sagt, ey, gehen jetzt wieder weg aus München und er will wieder dann nach Spanien. Und also einen verliebten Teenager kriegt man ja nicht weg vom Objekt der Begierde. Das kannst du komplett vergessen.
Er hat keine Lust mehr auf die Zicken dieser hirnlosen Familie. Das fand ich schon heftig.
Ja, sind so ein bisschen die Flodders. Ne?
Also, aber dann knallt er dir auch noch ein.
Ja, ja, ich kann mich auch sehr gut erinnern an den Dreh. Also das weiß ich wirklich noch und wie schockiert dann Iffy guckt. Also er trifft sie ja nicht richtig, man sieht es. Nicht mal für eine gespielte Ohrfeige hat es richtig gereicht. Es ist so ein kleiner Wisch, aber natürlich ist Iffy schockiert in dem Moment, absolut schockiert. Aber anscheinend ist das mal geläufiger bei Familie Zenker. Da wird jetzt nicht weiter irgendwas drüber verloren. Heutzutage wäre da wahrscheinlich schon die Polizei gerufen. Aber damals war das noch recht geläufig. Ich habe als Kind auch zweimal eine geknallt gekriegt, muss ich das so sagen.
So, und jetzt im Café.
Ich kann mich sehr gut daran erinnern.
Im Café Bayer ist jetzt Gabi im Gespräch mit Lisas Mutter.
Das Telefonat, ja. Also das finde ich, also das ist so typisch. Also ich finde, das ist schlecht geschrieben, ganz ehrlich. Weil Gabi die ganze Zeit praktisch die Sätze wiederholt, die Lisas Mutter angeblich sagt, damit wir als Zuschauer verstehen, worum es geht.
Wie, sie haben keine Zeit. Ja.
Genau. Ach, das passt nicht zu ihrer Therapie, ja, verstehe. Also das ist schon sehr Boulevard. Ja, also das ist nicht sehr modern gelöst, dieses Telefonat, oder auch nicht sehr natürlich. Aber wir kriegen zumindest mit, was das Problem zu sein scheint. Lisas Mutter hat im Grunde kein Interesse auf ein Wiedersehen, hat anderes zu tun. Und Amelie übernimmt dann irgendwann den Hörer und kriegt sie so weit, dass sie sagt, ja, sie würde heute Abend vorbeikommen, legt dann aber recht abrupt wieder auf. Aber zumindest, ja, wird sie vorbeikommen, sie ist bereit, ein Gespräch zu führen. Und das macht uns alle neugierig und ist für die beiden natürlich eine Erleichterung.
Aber jetzt geht es erstmal richtig los mit dicke Luft im Hause Zenker. Da oben, also ich meine, wie du Walle an, also wie ihr euch anbrüllt. Also da kann man ja wirklich von dem zickigen Haufen da oben sprechen. Das ist ja Wahnsinn.
Das waren die 90er, die frühen 90er. Da war immer richtig Karacho bei Zenkers. Und ja, Iffy und Walle waren ja wirklich wie Katz und Maus da miteinander. Also da war die Regel, dass man sich so anschreit. Und dann kommt diese bezaubernde, wunderschöne junge Andrea Spatzek, Gabi Zenker, hinein und ist das Chaos schon gewöhnt. Und ich meine, klar, was für eine schwierige Beziehung war das zwischen Gabi und Andy. Und zum Schluss haben sie sich ja doch wieder gefunden. Aber so spielt das Leben. Ich meine, gerade so Patchwork-Familien mit dem ganzen Drama noch von den fremden Kindern. Also krass. Und da soll man dann seine Beziehung noch pflegen. Also kein Wunder eigentlich, dass es da so oft gekracht hat und die immer wieder auseinandergegangen sind.
Jetzt sind wir wieder bei Amelie, denn die versucht jetzt mal so ein bisschen bei Lisa ja rauszubekommen, ob ihr nicht vielleicht irgendwas fehlt, vielleicht ein bisschen Besuch. Und dann sagt die Lisa, nö, die Gabi kommt ja immer und die Frau Griese käme ja auch manchmal vorbei. Und nö, das wäre eigentlich alles okay. Ja, dann geht sie kurz mal raus und da zieht plötzlich Lisa Tabletten aus ihrer Tasche, ne? und mischt die dann bei ihr unter den Tee. Und das fand ich dann, wo ich dachte, boah, das sieht irgendwie so eine, das sieht so aus, als ob die das jeden dritten Tag machen würde.
Ja, Klein Lisa ist abgebrüht. Also das ist auch so gut gespielt. Es ist so authentisch gruselig, wie Sonja Biblo das macht. Dieses Teufelskind auch immer wieder, wie ihr Gesicht sich so verdunkelt. Jedes Mal, wenn Amelie aus dem Raum geht, bald wirst du das nicht mehr tun. Denn bald ne, brauchst du das nicht mehr machen.
Ja.
Und dann werden hier die Schlaftabletten, wahrscheinlich sind Schlaftabletten, in den Tee geschüttet. Also das ist, also da hat man richtig Angst um Amelie von der Marwitz und es ist, wie gesagt, so toll und ich hoffe, Sonja hatte Spaß daran, damals das zu spielen in ihrem jungen Alter, denn es ist schon düster, richtig düster.
Ja.
Und Amelie sagt ja auch irgendwas von ihren 7 Enkelkindern, die ihr irgendwie noch nie was geschenkt hätten oder überhaupt nicht daran interessiert sind, da mit ihr zu interagieren. Und da möchte ich erwähnen, dass wenn ihr diese Podcast-Folge hört, ich vielleicht schon zum 2. Mal Oma geworden bin.
Das wollen wir hoffen.
Dieses Wochenende.
ist es soweit.
Ja, erwarten wir nämlich mein 2. Enkelkind, Joshua und Luisas 2. Kind. Also zum nächsten Podcast ist er bestimmt schon da, würde ich jetzt einfach mal wetten.
Und, das wollen wir hoffen, ja.
Ja, dann super. Bin ich schon 2-fache Oma. Noch nicht 7-fach, aber das kriegen wir auch noch hin.
Muss man dich dann auch so ansprechen als 2-fache Oma?
Nein, hallo 2-fache Oma.
Hallo 2-fache Oma.
Nein, Quatsch, ich bin immer noch Nana. Henry
am
sagt
Ende
immer
dieses
sehr schön
Bildes, Nana. Das ist das, was du meinte, am Ende dieses Bildes, und das ist wirklich so, da fragt ja dann Amelie auch noch mal Lisa, ob sie nicht mal nach Ulm möchte. Und dann sagt Lisa, wieso, da wohnt doch meine Mutter. Ne? Und dann sagt sie, nee, möchte ich nicht. Und dann geht Amelie raus und da sagt dann Lisa, du brauchst mit mir nicht nach Ulm zu fahren. Du kannst nämlich nicht mehr mit mir nach Ulm.
Ja, scary.
Du wirst nämlich bestraft.
Ja, so gruselig. Ja.
Und jetzt ist Herr Pichelsteiner mit Klaus auf der Couch im Wohnzimmer von Familie Beimer. Und da geht es jetzt nochmal um die Rechtsradikalen. Und der Rechtsbeistand erläutert jetzt, dass wohl alle anderen da ziemlich aus prekären Lebensverhältnissen kämen. Na, das wäre sozusagen, wie er sagt, die Hefe des Sozialstaates, mit der sich da Klausi bewegt hat. Und die müssen wohl alle jetzt damit rechnen, dass sie demnächst in eine Heimverwahrung für mindestens 1 Jahr kommen. Olli Klatt war ja auch dabei, immerhin Klassenkamerade von Klausi. Da ist er wohl ein bisschen besorgt, was mit Olli passiert.
Mhm.
Aber er wird wohl, weil er irgendwie der Verführte war, der nicht wirklich an Sachen teilgenommen hat, wird wahrscheinlich dann keine Strafe erhalten. Und dann fragt Erich nochmal, ob sie vielleicht einen kleinen Spaziergang machen wollen. Ne? Und Amelie spürt jetzt so langsam die Tabletten wirken. Ne?
Ja.
Sie wird langsam müde.
Ja, Amelie wird langsam müde und wir beobachten sie auch durch Lisas Augen, die ja da definitiv einen Plan mit hat. Aber Amelie ist noch so arglos und steht langsam auf und sagt, so ist so müde geworden. Auf einmal, sie dachte eigentlich, der Tee würde sie etwas erquicken, aber das Gegenteil ist der Fall. Sie wird sich nebenan hinlegen und dann fragt sie Lisa noch, möchtest du mit rüberkommen oder bleibst du hier? Nee, Lisa würde da bleiben, ist klar, warum. Und Amelie geht rüber, aber dann kommt Lisa doch hinterher und beobachtet sie, wie Amelie, ja, völlig arglos ist. Sie tut einem richtig leid, wie sie sich hinlegt und sie wirklich nur gut meint mit dem Kind. Und man, also wer sich so ein bisschen mit solchen Themen auseinandergesetzt hat, der weiß, also man kann verstehen, was Lisa da macht. Ne? Sie will die Gunst ihrer Mutter zurückgewinnen. Es ist trotzdem noch ihre Mutter, egal wie fies und bösartig diese Frau bisher war und hat sich da verrannt in Projektionen, dass, ne, wenn sie Amelie um die Ecke bringt, dann kann sie wieder zurück zu ihrer Mutter. Die soll bestraft werden. Sie hat sie weggeholt. Sie will ja gut sein. Sie sagt ja später auch zu ihrer Mutter, ich mache das alles nur für dich. Sie hat immer versucht, die Gunst, die Liebe ihrer Mutter zu gewinnen. Aber nichts war jemals gut genug. Ne, die Mutter ist eine schlimme Narzisstin, hat, was weiß ich, noch andere Probleme. Also kann einem Lisa natürlich auch in dieser Situation nur leid tun. Glücklicherweise schafft sie es ja eben auch nicht, Amelie um die Ecke zu bringen. Aber zumindest schläft sie einen tiefen Schlaf. und der Plan von Lisa kann weitergehen.
Und das kurze Gespräch zwischen Gabi und Ursula auch nochmal im Fahrstuhl, da merkt man andeutungsmäßig eben auch, dass da bei Ursula irgendwie, ne, es gab irgendwie Briefe, Bedrohungen, dann wurde irgendwas hingesprüht und so weiter, aber Ursula wartet eigentlich auf Post aus Polen, glaube ich, hat Angst.
Malgosia.
Wer ja, ist Malgosia?
Sie sagt Malgorzata, aber man sagt im Polnischen auch Malgosia. Ich kenne viele Malgoszas. Und dass sie da Post kriegt. Aber sie sagt eben auch nicht, wer es war. Also sie redet da so ein bisschen drumherum. Sie möchte nicht übersprechen. Vielleicht gab es da ja auch schon eine Absprache mit Familie Beimer. Dafür müsste ich reingucken. Aber wir erfahren ja eben später, als Klausi dann noch spazieren geht mit...
Ja, jetzt gleich als nächstes, ja.
Eben, dass er das war. Ne? Und dass es da vielleicht auch schon irgendwie ein Gespräch gab. Deswegen erzählt sie das nicht weiter.
Ja, denn Klaus und Erich gehen da jetzt spazieren. Übrigens hier bei uns immer, wo gern spazieren gegangen wird, am Decksteiner Weiher in Köln. Ja. Das ist auch wieder der Decksteiner Weiher, wo auch die berühmte Bank steht, wo Gabi sich später mit ihrem Briefträger immer trifft.
Ja.
Und das ist hier in Köln, kann man auch heute noch sehen. Ja, und Erich versucht jetzt irgendwie Klaus so ein bisschen rauszulocken und zwar so ein bisschen... wie soll man sagen, nach Irland zum Angeln, also ein paar Tage rausfahren, ein paar Tage entspannen. Hintendran ist auch schon wieder Onkel Franz mit Herrn Eckert, die laufen da auch hinterher. Aber jetzt finde ich ganz süß, dass Iffi jetzt ja doch ein bisschen Versöhnung mit Gabi sucht.
Ja, aber das ist ja alles wieder eine Heuchelei. Ja, denn Iffi will ja einfach nur nicht weg aus München. Die will ja bei Momo bleiben und deswegen versucht sie jetzt gut Wetter zu machen mit Gabi. Ich glaube, das fliegt ihr auch nochmal um die Ohren, dass Gabi das dann auch sehr wohl erkennt, dass das wirklich eine Heuchelei war, weil sie eben dann die Ausrede hätte, sie könnte bei Gabi bleiben als Erziehungsberechtigte und muss eben nicht mit. Aber in dem Moment freut es Gabi, aber ja, leider kann ich es der Iffi nicht abkaufen. Ich meine, mich zu erinnern, das war einfach nur Kalkül von Iffi, um eben dann dort bleiben zu können, falls der Vater wirklich weggeht.
Lisa ist jetzt inzwischen dabei, so ganz professionell, also wirklich wie so eine trainierte Giftmörderin, die Teekanne von Frau von der Marwitz auszuspülen, damit man später diese Schlaftablettenreste nicht mehr findet. Also das ist für ein Mädchen in dem Alter schon ganz schön, ja, da... ahnt man, was noch kommen könnte.
Vor allen Dingen gab es damals noch kein Internet, ja, wo sie das hätte in die Suchmaschine eingeben können, was man auch oder, nicht machen soll. Das kriegt
oder
die Polizei
bei Instagram
auch
irgendwelche Hinweise, wie vergifte ich meine Tante.
Richtig, YouTube-Tutorials, ne? wie vergifte ich meine ungeliebte Tante. Also heutzutage hätte sie das bestimmt irgendwo gefunden. Damals musste sich das in einem Krimi angelesen haben oder hat vielleicht ein paar Krimis im Fernsehen gesehen.
Dann ruft irgendwie Frau Griese an, die will dann Amelie sprechen. Dann sagt Lisa aber, nö, die schläft und so weiter. Ja, ich wollte ihr auch nur sagen, die Bamberger Symphoniker sind im Fernsehen. Lisa macht dann auch den Fernseher an und schreibt dann wieder einen Brief an ihre Mutter, dass sie jetzt eine Überraschung für sie hätte und jetzt kann sie abholen.
Ja, richtig gruselig. Ja. Ich kann es nur bedroht schrecken. Stell dir mal vor, die Mutter wäre irgendwann gekommen und dann wäre da die halb anverweste Leiche gelegen von Amelie von der Marwitz im Bett. Lieber Himmel.
Und nun wieder zwei Frauen beim Tea for Two, Gabi und Iphigenie im Gespräch, ne?
Ja, eben. Also auf das Gespräch habe ich mich schon bezogen gerade, dass die da auf dem Bett sitzen und Gabi sich freut, dass sie sich da nahe kommen. Aber wie gesagt, ich glaube, reine Heuchelei von Iffi.
Du machst ja auch viel Versprechung. Ja, Iffi macht
Iffi will einfach nur da bleiben können, um bei Momo zu bleiben. Bei Teenagern darf man einfach selten was für wahre Münze nehmen. Die wissen immer genau, was sie wollen und werden im Endeffekt auch machen, was sie wollen.
Jetzt klingelt es und plötzlich steht die Frau Hofmeister vor der Tür. Iffi macht auf und die steht da, ne?
Ja, und das ist auch sehr, sehr echt alles. Wie gesagt, hier, Gabi, Lisas Mutter. Und Gabi kommt hin und ja, jetzt wird es erst richtig spannend. Also wie gesagt, sowieso eine sehr spannende Folge, insgesamt gut gemacht. Und dann unterhalten die sich da.
Und dann sagt Lisas Mutter auch noch, ich habe die Briefe nie gelesen, aus therapeutischen Gründen. Also es geht mir nicht gut, ne? Ich habe meine Arbeit, ich lese sehr viel, das Töpfern tut mir gut. Also
ja, sie, und die fährt
also
jetzt auch wieder
ganz
auf so
klar,
einen Töpferkurs
im Schwarzwald. Sie will dieses Kind nicht, ja, sie will dieses Kind nicht. Die soll abhauen, die soll Ruhe halten.
Ja. Und ich sag mal, das ist ja auch eine eindeutige Aussage, dann sollte sie es eben auch nicht mehr bekommen.
Lisa ist inzwischen oben eingeschlafen, jetzt klingelt das, wie sie jetzt dieser Mutter, die sie ablehnt, wirklich so um den Hals fällt.
Ja.
Mami.
Also wirklich, da merkt man den ganzen Schmerz und die ganze Erleichterung, dass jetzt endlich ihre Mutter plötzlich da ist und überglücklich. Und dann fragt diese Mutter, wo ist denn Frau von der Marwitz? Und dann, ah, Mama, die ist doch böse, die hat mich doch von dir weggeholt und ohne dich, ne? Also ohne die wären wir doch noch zusammen. Das ist das, was sich bei Lisa gerade im Kopf abspielt. Und die fragt wieder nach Frau von der Marwitz. Und dann gehen die ins Zimmer, wo Amelie mit den geflochtenen Bettlaken gefesselt auf dem Bett liegt.
Ja, und das hat mich auch so. Es hat mich erinnert an einen meiner Lieblingsfilme, Whatever Happened to Baby Jane. Kennst du bestimmt, mit Bette Midler und Joan Crawford, wo sie dann irgendwann auch ihre behinderte Schwester, also ihre, wo sie ihre an den Rollstuhl gefesselte Schwester oben im Bett fesselt und sie dann endgültig befreit wird. Also daran musste ich denken. Also wow, wahnsinnig dramatische Szene. Frau Hoffmeister schüttelt Amelie und weiß ja eben auch gar nicht in dem Moment, ist sie schon tot, ne, oder ist sie nur bewusstlos, und glücklicherweise lebt sie noch. Und dann prescht es aber eben raus. Dann zeigt Frau Hoffmeister eben auch noch ihr Gesicht. Ne? Dann gehen die Beschimpfungen wieder los auf Lisa. Du bist ein Kind des Teufels. Du machst mir nicht kaputt. Du willst mein Leben kaputt machen. Das wird dir nicht gelingen. Und ich will nicht. Also es ist so brutal. Es ist so unglaublich brutal. Und Lisa tut einem auch so leid, dass sie diese ganze kalte Wahrheit, wer ihre Mutter ist, da ins Gesicht geschleudert bekommt in dem Moment. Ich meine, dass sie da kein Lob kriegt, ist klar. Aber das ist natürlich einfach auch jenseits von einfühlsam, was da passiert, einem kleinen Kind gegenüber. Und
also, ich meine, dass Lisa
super
dann auch
umgesetzt wieder, ja.
Dass Lisa dann auch noch sagt, du musst sie umbringen, alleine schaffe ich das nicht.
Du musst sie nur noch tot machen.
Ja, oder tot machen, genau. Ja. Alleine schaffe ich das nicht. Und dann sagt die auch noch, die Mutter sagt dann zu ihr, was du dieser Frau antun willst, das hätte ich mit dir machen sollen, und zwar vom ersten Tag deines Lebens.
Ja, krass.
Boah, ich meine, sie hält sich zwar die Ohren zu und man kann nur hoffen, dass sie das nicht alles hört, was ihre Mutter ihr da entgegenwirft, aber ja, puh.
Was bei Lisa bleibt, ist die Sehnsucht nach Liebe und geliebt zu werden, ihre Rolle hindurch. Sie findet ja dann den ersten Zugang mit Olli, und das geht ja dann auch wieder schief. Also da passieren ja dann auch noch ein paar schreckliche Dinge. Und dann später die Liaison mit Alex und letztendlich in Murat, ihrer großen Liebe, dann ihre Zuflucht in den Islam, ne, um da irgendwo Sicherheit zu finden.
Und aber auch, um ihm zu gefallen. Ne? Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, das war's mal wieder heute für uns. Besucht uns in der WhatsApp-Gruppe, schreibt uns E-Mails. Wir freuen uns immer über eure Nachrichten. Klickt überall an, was euch gefällt. Und wir sehen uns auf alle Fälle am 2. Oktober zu unserem Live-Podcast in Köln, Freitag, der 2. Oktober 2026. Ist noch ein bisschen hin, aber der Kartenvorverkauf beginnt bald. Und da sagen wir euch aber noch rechtzeitig Bescheid, damit ihr schnell die Karten kaufen könnt. In der nächsten Woche sprechen wir über eine Folge, die, ja, sagen wir mal, gut in die Zeit passt. Sie hat ein bisschen was mit Karneval zu tun. Die Folge ist die Folge 728 und die heißt Die Parteigründung. Kannst du dich daran noch erinnern? Die Parteigründung. Das ist bei ARD Plus die Folge, lasst mich gucken, es ist die Staffel 14, die Folge 52.
Sind wir mal heute gespannt? Ein bisschen eine flottere Folge. Ich habe leider eben aber auch noch eine Veranstaltung, auf die ich muss. Aber nächste Folge machen wir es wieder ein bisschen breiter, hoffentlich. Und wir können uns ja im Nachgang auch noch mal ein bisschen in der WhatsApp-Gruppe über diese Folge austauschen, wenn ihr Lust habt.
Das war sie wieder, eure Linsenstraße mit Rebecca Simoneit-Barum.
Und mit Klaus Vincent.
Die Titelmusik sprach und komponierte Stefan Runge.
Die Titelgrafik stammt von Markus Giesin.
Und das Ganze ist eine
Hauptsache
Lautproduktion. Macht's gut, schöne Woche.
Wir hören, sehen und lesen uns. Tschüss.
An diesem Ort in der Lindenstraße, was ist hier alles geschehen? Alltag und Sonntag und manche Ekstase, das Leben mit euch war so schön.